Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Ich bin Anna Bruder, ich bin Redakteurin bei Triathlon und ich habe heute gleich zwei Gäste, die ihr vielleicht sogar schon kennt. Die Rede ist von Björn Gesmann und Mario Schmidt-Wendling. Die beiden sind absolute Experten, wenn es um das Training im Triathlon geht und genau darüber haben wir uns natürlich auch unterhalten. Es geht darum, wie ihr topfit an der Startlinie steht, ohne euer Pulver schon im Training zu verschießen. Wir haben über Unter- und Überforderung gesprochen und darüber, wie man die verfügbare Trainingszeit bestmöglich nutzt. Manchmal wurde das Gespräch vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ich bin mir ganz sicher, dass ihr aus diesen gut 75 Minuten etwas für euch mitnehmen könnt. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß beim Zuhören und natürlich beim Training. Moin und Gude zusammen. Das kann ich an der Stelle, glaube ich, sagen. Björn verzieht direkt das Gesicht. Tut mir sehr leid. Moin, Björn Gesmann und gute Mario Schmidt-Wendling. Schön, dass ihr da seid.
Anna, moin.
Morge heißt es bei uns. Morge.
Ja, sehr gut. Ich denke, zu euch muss ich gar nicht so viel sagen. Eure Namen werden wahrscheinlich jedem im Triathlon ein Begriff sein. Ihr seid für das Coaching von Profis und beide zusammen wahrscheinlich einer dreistelligen Anzahl von Age-Groupern verantwortlich. Björn, du betreust unsere Power und Pacer. Mario, du bist in der individuellen Age-Grouper-Betreuung ziemlich erfolgreich und bekannt. Und euer gemeinsames Ziel ist es eigentlich, die Athleten auf den Punkt fit zu machen.
So der Plan.
Ich wollte es gerade sagen, so die Wunschvorstellung, ja, genau.
Ja. Darum soll es heute auch im Podcast gehen. Wir wollen uns mit dem Thema Training am Limit beschäftigen, wie diese Gratwanderung gelingt, dass ich an mein Maximum komme, an mein persönliches, ohne zu viel zu machen und ohne zu wenig zu machen. Frage an euch beide, haben eure Athleten eher Angst vor einer Über- oder vor einer Unterforderung?
Ah, Mario, den lasse ich dir.
Den lässt du mir, okay. Das ist ja fast quasi ein Elfmeter, würde ich sagen, um jetzt auch mal in der Fußball-EM-Sprache zu bleiben. Ich denke eher, die meisten leiden gedanklich an einer Unterforderung. Oftmals ist es einfach so, dass sie gar nicht genug kriegen können und das Prinzip viel hilft viel ist im Triathlon leider immer noch ziemlich präsent, was ja dann oftmals auch zu nicht optimaler Entwicklung von Leistungen führt, beziehungsweise dann ist man eigentlich völlig im Eimer, wenn es eigentlich losgehen soll, nämlich am Start stehend. Das erlebe ich immer wieder, dass Athleten einfach immer noch denken, sie müssen mehr machen und mehr würde mehr bringen. Das impliziert aber jetzt auch nicht, dass man mit Faulheit zum Erfolg kommt, dass man jetzt auf dem Sofa liegen bleiben kann und nichts machen muss, aber es muss halt irgendwo auch ein bisschen in den Alltag reinpassen, gerade für die Age-Gruppe, die ja doch mit Job und Familie viel andere Stressoren haben und wenn dann noch zu viel Training on top kommt, dann kann das Kartenhaus auch durchaus mal zusammenfallen, weil es einfach zu viel wird. Und nicht derjenige, der am meisten trainiert, ist der erfolgreichste, sondern derjenige, der das meiste Training adäquat verarbeitet bekommt, so würde ich es vielleicht mal sagen. Und das ist eine wichtige Message. Also es ist nicht unbedingt so, dass man in Umfangskategorien denken sollte und jeder bewertet sein Training oder seine Trainingswoche natürlich auch ein Stück weit nach den absolvierten Trainingsstunden. Und das ist nicht unbedingt so, dass worum es geht. Also es ist nicht unbedingt so, dass man jetzt 20 Stunden jede Woche trainieren muss, um dann sicherzustellen, dass man auch den Kona-Slot sich ziehen kann. Das würde ich sagen, das ist nicht unbedingt der Fall.
Björn, wie ist es bei dir?
Sehe ich ganz genauso wie Mario. Ich glaube auch, ich habe mich gerade so gefragt, welche Rückmeldung ich wohl so am häufigsten bisher bekommen habe dann zu der Frage. Und das war auf jeden Fall eher diese Rückmeldung, ich schaue mir den Plan an, also wohlgemerkt nicht, ich mache ihn, sondern ich schaue ihn mir an und denke, also der Athlet denkt, dass das irgendwie auch, also relativ wenig vielleicht ist vom Programm her. Um dann aber irgendwann festzustellen, dass es halt, also so wie Marius auch gesagt hat, dass es aber auch nicht rein um das Volumen geht, ne? Also es reicht halt nicht drauf zu schauen, wie viele Stunden du da jetzt in der Woche trainierst, sondern die Frage ist natürlich auch, wie du die trainierst, wie intensiv die vielleicht auch sind und so weiter. Und deswegen würde ich auch glauben, dass vermeintlich der Athlet immer eher mal denkt, dass er vielleicht unterfordert sei, aber auch wegen zwei ganz wichtiger Sachen. Erstens versteht der Athlet nicht immer, wie wichtig auch die Anpassung ist, also die Erholung und dann darauf folgend die Anpassung. Und zweitens, weil ich auch immer wieder das Gefühl habe, dass so im Triathlon oder jetzt gerade so auch in dieser ganzen Triathlon-Community, nenne ich es jetzt mal groß, vollkommen falsche Vorstellungen herrschen, was man so trainieren muss, um am Ende erfolgreich zu sein. Und jetzt ist egal, ob es darum geht, das erste Mal eine Mitteldistanz zu finishen oder, keine Ahnung, was, einen Ironman zu gewinnen vielleicht. Das ist schon so, dass ich da ganz oft denke, auch selber, wenn man das hin und wieder mal liest, was Leute für Pensums, was die Mehrzahl, Pensen, keine Ahnung.
Pansen,
ich weiß es selbst.
Pansen absolvieren, danke. Ja. Da bin ich manchmal auch dann selber schockiert, in welcher Höhe das so ist, wo ich mir auch immer denke, naja, das kann eigentlich nicht, also du musst dich ja dann manchmal auch selber fragen, wenn du dieses Trainingspensum gerade vollziehst und andere gefühlt, weiß ich nicht, vielleicht zwei Drittel davon trainieren, aber schneller sind, da muss ja eigentlich irgendwann auch mal so eine gewisse Form der Selbsterkenntnis kommen. Klar gibt es irgendeine Form von Talent, also gerade beim Thema Anpassung, ne, wie hoch talentiert bist du, um dich bestmöglich anpassen zu können an das, was du da tust im Training. Aber gleichzeitig musst du dich ja auch fragen, naja, wenn es an der Stellschraube Trainingsumfang zum Beispiel augenscheinlich nicht liegt, weil du da viel machst, ja, dann liegt die Lösung ja auf der Hand. Dann wird es voraussichtlich daran liegen, dass du entweder dir Gedanken über die Inhalte deines Trainings machen solltest oder dir Gedanken darüber machen solltest, wie du dazu kommst, dass dieses Training, was du da absolvierst, in irgendeiner Form besser wirkt, im wahrsten Sinne. Und deswegen würde ich auch eher sagen, Unterforderung, also toi, 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 muss man aber gleichzeitig, finde ich, auch sagen, dass ja schon, gerade jetzt im Triathlon-Sport, das ist ja schon, du hast die Folge ja passend genannt hier, Training am Limit, das ist halt schon kein, also das ist schon eine sehr richtige Aussage, dass wir von Limit sprechen. Die Frage ist die Definition des Limits. Also ist die Definition, ist das Limit quasi dann irgendwann, dass der Athlet verletzt ist und jetzt ist das Limit überschritten? Und das Bestreben hat ja jeder, Coach vor allen Dingen auch, an dieses Limit zu kommen, auf jeden Fall. Aber das heißt halt nicht, dass man das immer mit mehr Training macht, sondern dahin zu kommen, wo die beste Leistung abgeliefert wird und das zu tun, um eben die beste Leistung abzurufen und nicht vermeintlich, ne, wie es manchmal auch so verklausuliert wird, den Athleten dazu zu bringen, quasi irgendwie an seinem absoluten Trainingslimit zu sein, bis dann der sechste Ermüdungsbruch dazu geführt hat, dass du jetzt irgendwann verstanden hast, dass du da diverse Male das Limit überschritten hast. Wenn du dafür sechs Ermüdungsbrüche brauchst, bist du halt echt doof. Also das ist halt wirklich nicht clever.
Ja, die Frage wäre jetzt, wie ich denn herausfinden kann, wo mein Limit ist und welche Trainingsumfänge ich maximal tolerieren kann.
Das ist ja,
oder geht es darum nicht?
Vielleicht darf ich da kurz, das ist ja eigentlich das Spannende. Als wir haben Anna irgendwann drüber gesprochen, dass über die Frage, die hast du mir beiläufig gestellt, was es eigentlich braucht, um einen Athleten ans Limit zu bringen, erinnere ich mich noch gut dran. Und dann habe ich pauschal gesagt und relativ zügig nach 5 Sekunden überlegen, dass du das nicht alleine schaffen kannst. Und darauf zielt ja so ein Stück weit jetzt die Frage ab. Und das war ja so die Grundidee dieses Podcasts, wo ich gesagt habe, ey, das ist eigentlich eine total geile Frage, da müssen wir einen Podcast zu aufnehmen, wo aber auch sofort klar war, dass ich das nicht alleine machen will, weil ich dann immer total gut finde, gerade bei so einer, ich sag's jetzt mal vorsichtig, so einer philosophischen Frage, also da hat ja jetzt, haben ja viele wahrscheinlich, also gerade viele Coaches auch unterschiedliche Ansätze. Und deswegen habe ich dann gesagt, lass uns das auf jeden Fall mit Mario machen, weil das könnte ein, toi toi toi, ne, Klopf auf Holz, aber könnte ein gutes Gespräch werden heute hier zu dritt. Und um das herauszufinden, glaube ich, und da bleibe ich auch weiterhin bei, ich habe da auch irgendwie drüber nachgedacht jetzt vor dem Podcast, dass du das nicht alleine schaffen kannst. Du brauchst immer irgendeine Möglichkeit, dass auch mal jemand von außen da drauf guckt und diese Situation für dich mitbewertet, dein Feedback verarbeitet und in irgendeine Aktion packt oder einfach nur dein Gesprächspartner ist, damit du vielleicht selber beim drüber sprechen merkst, was jetzt eigentlich gerade Phase ist. Und jetzt will ich gar nicht sagen, ich stelle mich jetzt hier nicht hin und sage, hier, alle mal auf jeden Fall einen Coach buchen. Das meine ich damit nicht. Ich sage auch nicht, dass es ein Coach sein muss, aber es muss ein wie auch immer gearteter Sparringspartner sein, der für einen gewissen Feedback-Mechanismus nötig ist. So, und da glaube ich weiterhin dran, dass das für einen Athleten eine wichtige Sache ist, um immer wieder auch dieses eigene Feedback zu haben, wenn das jetzt jemand ist, der dann noch irgendwie Expertise mitbringt und vielleicht auch ein gutes Stückchen Erfahrung und so weiter, dann ist das wahrscheinlich noch ein bisschen besser, als jetzt einfach nur einen Trainingspartner zu haben. Ne, ich habe gerade hier Anführungsstriche gemacht. Aber da würde ich weiterhin sagen, das Rausfinden ist ja auch ein bisschen Trial and Error. So, es gibt nicht den Masterplan dafür. Und das ist auch Uni-Antwort, bei jedem individuell. Und um das rauszufinden, ist das ein Weg dahin, und auf diesem Weg dahin sollte dich jemand begleiten?
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es vielleicht sinnvoll ist, dass diese Person nicht aus der eigenen Familie kommt, weil man von denen gerne nicht so gerne Ratschläge annimmt, wenn die sagen, oh, trainier mal nicht so viel oder so, sondern vielleicht bestenfalls jemand Gleichgesinntes, der aber auch ein Stück weit Vernunft walten lassen sollte.
Das muss ja auch jemand sein, der dich zum Beispiel mal anscheißen kann und sagen kann, ja, Anna, das war jetzt eine hundsdumme Idee, was du da gemacht hast. So, und ja, das muss dann irgendwas sein, wo du dann nicht, also toi toi toi, Hut ab vor jedem, der das privat hinbekommt, quasi sich anscheißen zu lassen und dann schnippst zu sagen, so, und jetzt sind wir wieder hier Ehepartner und Ehepartnerin so ungefähr und jetzt machen wir wieder das Normale. Also, puh, bin ich immer wieder beeindruckt. Auch das gibt's ja im Triathlon, also muss man ja auch ganz klar sagen. Aber beeindruckt mich immer wieder aufs Neue, dass das teilweise ja funktioniert, aber ich würde es genauso sehen wie du. Also das darf keiner sein, der dir zu nahe steht. Der muss nah genug sein, klar, um dich zu kennen und zu verstehen und so, aber der sollte nicht zu nah sein. Das würde ich auch denken, ja.
Ja.
Ja, das Thema Selbstreflexion ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Sportler sind da oftmals so ein bisschen defizitär unterwegs, sage ich mal. Das klingt jetzt ein bisschen hart oder so, aber manche, die spüren sich einfach nicht oder die können das ganz schlecht einordnen, welchen Load sie jetzt gerade eigentlich ertragen. Und dann ist es oftmals so, dass sie sich ein bisschen an dem orientieren, was vielleicht auch im Triathlon-Magazin steht, was Profis trainieren. Da denken sie, ach, ich nehme jetzt einfach mal ein Viertel weg und das trainiere ich mal irgendwem. Und das, was Björn gesagt hat, dass man vielleicht den 6. Ermüdungsbruch hat, das erlebt man immer wieder, auch gerade, wenn man vielleicht mal so ein bisschen auf Strava unterwegs ist, ein bisschen guckt, das mache ich immer sehr gern, und gucke, was so andere trainieren, und dann gucke ich mal ein halbes Jahr später in die Ergebnisliste und denke, oh, das steht aber in keinem Verhältnis zu dem, was du trainiert hast, was du ein Wettkampfergebnis gebracht hast. Und so diese Erkenntnis, dass man vielleicht Fehler gemacht hat, die ist nicht unbedingt immer so gegeben. Also man kann ja auch oder man soll ja auch durchaus mal gewillt sein, aus seiner Komfortzone rauszutreten, ob das jetzt Komfortzone in Sachen Umfängen sind, bedeutet oder auch Intensitäten oder auch gerne in der Kombination, wird es ja auch so betrieben, lang und hart und schnell und intensiv, kommt ja irgendwie alles zusammen. Aber dass man dann irgendwie mehrere Jahre den gleichen Fehler macht, das ist halt immer ein bisschen doof dann am Ende. Weil dann irgendwann ist die Frustspirale letztendlich auch dann gegeben und dann ist man so eine Abwärtsspirale und nichts geht mehr. Und interessant ist es dann, wenn Athleten ja einen sehr hohen Leidensdruck dann irgendwann gehabt haben in Form von Verletzungen oder sie sind dann irgendwann sehr gefrustet, weil sie irgendwann checken, dass es gar nicht mehr geht, dass sie von Jahr zu Jahr mehr trainieren, weil genau das ist der Punkt, der meistens eintritt, wenn Misserfolge im Wettkampf ja dann leider zu beklagen sind, die Konsequenz daraus, ich habe zu wenig trainiert, ich muss mehr trainieren, ich muss noch mehr trainieren. Dann ist man ruckzuck an so einem, ja wirklich am Limit oder über das Limit hinaus dann schon und kann gar nicht mehr irgendwie Leistung sich entwickeln lassen, weil einfach die Regenerationszeiten nicht gegeben sind. Und wenn man so einen Athleten dann an die Hand nimmt, sage ich mir jetzt mal ein bisschen überspitzt, und vielleicht auch ein kleines bisschen Hintergrundwissen liefert, warum dann die Leistungen sich nicht entwickeln lassen konnten und dann einfach mal 30-40% vom Umfang rausstreicht, dann ist erstmal das Geschrei ziemlich groß, weil ich bin doch kein Softie, der jetzt irgendwie nichts mehr trainiert. Mhm. Aber wenn sie dann ein paar Wochen, ein paar Monate das mit sich haben machen lassen, dann merken sie auf einmal, oh, die Frische kommt zurück und auf einmal entwickelt sich hier irgendwas. Also dieses Thema Müdigkeit ist omnipräsent im Triathlon, finde ich. Es wird sehr, sehr viel trainiert. Das heißt aber, wie gesagt, auch nicht, dass man jetzt irgendwie mit 6 bis 8 Stunden pro Woche zum Ironman kommen kann. Also ich sag mal, Trainer, die sowas propagieren, finde ich auch sehr schwierig, weil das sagt dann auch der klare Menschenverstand, dass ich eine Wettkampfleistung von 10 bis 15 Stunden roundabout nicht mit 6 bis 8 Stunden pro Woche vorbereiten kann, sondern brauchst auch eine solide Basis. Nur eben zwischen viel und zu viel Training gibt es dann schon auch eine fine line, wie es immer so schön heißt. Und wenn die überschritten ist, dann geht vielleicht auch gar nichts mehr. Und ich finde es immer, es ist das Schönste, wenn ein Athlet in der Wettkampfwoche am Donnerstag mir eine Mail schickt und sagt, ich habe so Bock, mir richtig weh zu tun oder ich habe das Messer zwischen den Zähnen und ich will sie alle weghauen. Das ist eigentlich das Ziel, dass sie nicht nur körperlich in Topform sind, sondern vor allem insbesondere noch mental das wollen. Und viele, die dann gerne auch mal 5 Stunden auf Swift unterwegs sind, was ich für in meinen Augen völligen Blödsinn halte, weil man sich da mental ziemlich abschießt damit. Thema Thermoregulation und so weiter müssen wir gar nicht nochmal aufgreifen, das Thema. Aber für so eine Aktion kann mir keiner erzählen, dass das leicht geht, sondern das tut extrem weh mental gesehen. Wenn ich 4-5 Stunden auf Swift Indoor irgendwo unterwegs bin, dann muss ich sehr viel mentale Energie dafür aufopfern. Und ich habe an der Stelle immer ein Beispiel. Ich stelle mir Motivation vor oder mentale Energie vor in einer Schüssel. Und die Schüssel ist halt nur bis zum Rand gefüllt. Und wenn ich für so eine Einheit ein Stück meiner Motivation rausnehmen muss, um halt diese Einheit zu realisieren, dann fehlt mir es vielleicht dann, wenn ich es brauche, nämlich in den letzten 6 bis 8 Wochen von der Langdistanz oder aber im Wettkampf selbst bei Kilometer 25, wo es gar nicht mehr ums Körperliche geht, sondern einfach nur noch, how bad do you want it? Und das fehlt dann vielleicht so das letzte Quäntchen Messer zwischen den Zähnen, weil man im Training einfach zu viel investiert hat, was in meinen Augen dann vielleicht gar nicht unbedingt so immer sein müsste. Also da muss man sagen, stark sein, wenn es drauf ankommt und nicht unbedingt immer vorher trainieren. Oftmals habe ich das Gefühl, es wird trainiert, um im Training präsent zu sein oder für Social Media geile Dinge zu posten auf Strava oder Instagram oder sonst wo. Hat sich vielleicht ein bisschen in den letzten Jahren verlagert. Für mich ist es immer noch so, es wird trainiert, um eine Wettkampfleistung abzurufen und nicht trainiert, um eine super Trainingsleistung abzurufen. Und Athleten, die sagen, ich gebe in jedem Training mein Bestes, die werden niemals im Wettkampf erfolgreich sein, weil sie sich einfach vorher schon mental und körperlich verbrennen. Also man kann on point sein, man kann konzentriert sein, man kann versuchen, die Einheit qualitativ gut durchzubringen, aber nicht jede Einheit mit der Brechstange mental und körperlich, das geht in die Hose, würde ich sagen.
Wie geht ihr jetzt bei der Betreuung von Athleten vor? Nehmen wir mal ein Beispiel, jemand will eine Mitteldistanz machen, nehmen wir mal nicht die Langdistanz und will sich vielleicht für die 70.3 WM qualifizieren.
Was ist Mitteldistanz?
nein, das war es halt. Ja. Lohnt sich ja gar nicht, dafür an den Start zu gehen. Er will sich für die 70.3 WM qualifizieren oder sie. Und genau, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass dafür ein gewisser Umfang und Intensitäten notwendig sind. Wie geht man da jetzt vor?
Wie sehen denn Ihre Umgebungsbedingungen aus? Wie viel arbeitet die? Hat die Familie oder er?
Genau, und das sind ja schon die ersten Fragen.
Die wichtigsten quasi. Das ist ja sofort das. Also ich hätte jetzt als erstes, würde mich interessieren, A, wie sieht das familiäre Umfeld aus? B, wie sieht das quasi berufliche, wobei beruflich jetzt gerade steht für, sagen wir mal, neben der familiären, blödes Wort jetzt, aber Belastung, ne? Aber ich sag's jetzt mal so, damit es vielleicht auch deutlich wird, ist die Frage, wie ist noch die berufliche Belastung oder die sonstige Alltagsbelastung? Und dann hätte mich interessiert, wo die herkommt. Also hat die eine leistungssportliche Vergangenheit? Hat die irgendeine der Disziplinen schon mal vielleicht sogar richtig, richtig gut gemacht? Macht die schon 10 Jahre Triathlon? Und ich meine, das wäre ja auch dann so eine Frage, ne? Vielleicht hat die sich ja auch schon mal irgendwie, vielleicht hat die schon mal eine schnelle Mitteldistanz gefinisht. Und dann würde mich noch interessieren, wie da so die vorhandenen Wettkampfergebnisse sind. So, und wenn ich das wüsste, dann hätte ich schon mal einen ganz guten Eindruck, glaube ich. Und dann hast du gerade, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt gehabt mit, und da, finde ich, trennt sich dann manchmal so ein bisschen, ich werde es nicht sagen, also das jetzt bitte wertfrei verstehen, also die Spreu von der Weizen, aber damit meine ich jetzt nicht in gut oder schlecht, sondern sobald eine zeitliche Ambition da reinkommt, also du hast gerade gesagt, die will sich für eine WM qualifizieren, das impliziert schon mal, dass du einen Wettkampf hast, wo du eine gewisse Zielzeit erreichen musst, also in Abhängigkeit der Konkurrenz logischerweise. Und das ist schon, finde ich, ein großer Unterschied zu, du möchtest mal einen Wettkampf finishen. Also hättest du jetzt gesagt, eine Mitteldistanz zu finishen, hätte ich gesagt, ja gut, ist ja egal, ob das dich jetzt 4 oder 6,5 Stunden kostet, also im Rennen dann. Und dann wären die Voraussetzungen anders. Wenn du jetzt sagst, für eine WM qualifizieren, okay, dann wäre natürlich auch die interessante Frage, was sind so generelle Zeiten, die man da bei bestimmten Wettkämpfen erreichen muss? Hast ja vielleicht auch ein paar Vergleichszahlen. Und dann wäre neben dem Frage-Antwort-Spiel die nächste wichtige Frage für mich, wie die physiologisch aufgebaut ist, weil du anhand dessen natürlich ganz gut ablesen kannst, ob die in der Lage ist, dass, also mit vielleicht sogar relativ wenig Aufwand in der Lage ist, diese Zeiten zu erreichen. Also machen wir jetzt ein Beispiel. Wir nehmen uns jetzt die Mitteldistanz im Kraichgau. Der Erfahrungswert in ihrer Altersklasse liegt darin, dass die schon einen Halbmarathon hinten drauf in, ich sag jetzt mal, 1,35 vielleicht laufen sollte. Je nachdem, welche Altersklasse die jetzt ist. Ich sag irgendwas. So, und dann wird sich für mich schon die Frage stellen, ist die physiologisch in der Lage, nicht isoliert, sondern hinten drauf, einen Halbmarathon, in 1,35 oder eher auch mal, ne, gerechnet mit Puffer, willst ja dann schon das nicht vielleicht Spitze auf Knopf haben, sondern schon mit ein bisschen Puffer einplanen. Ob die in der Lage ist, sagen wir mal, einen isolierten Halbmarathon, machen wir es mal noch ein bisschen komplizierter, in 1:20 auf jeden Fall zu laufen, sodass sie dann hinten drauf das auch gesichert in 1:32 laufen kann zum Beispiel. So, und das wäre dann so eine physiologische Frage, wo ich, und irgendwann landet das ja quasi im Topf. So, und dann hast du das alles in einen Topf gepackt und überlegst dir, okay, wenn ich die jetzt bleibe ich beim Laufbeispiel und wir machen es nicht zu kompliziert, aber wenn ich die jetzt dazu bringen will, hinten drauf einen Halbmarathon in 1:32 zu laufen, dann braucht die diese und jene physiologische Voraussetzung. Status quo ist jetzt gerade so. Umgebungsbedingungen, all das Genannte aus dem Frage-Antwort-Spiel sieht so aus. So, und dann packst du es dir zusammen. So, und dann überlegst du dir, wie du jetzt gerade, ja, ich sag's mal pauschal polemisch jetzt, aber wie du sie dann an das Limit, in Anführungsstrichen, bringst, dass sie diese Bestleistung da erreichen kann. Also das war jetzt der grobe Abriss, aber so vom Grundprinzip Frage-Antwort-Spiel. Und dann, sobald es eine Ambition hat, die über das Finishen oder auch gut Finishen und so weiter hinausgeht. Also ich würde jetzt auch ganz klar sagen, jemand, der seine erste Mitteldistanz finishen will, der braucht nicht unbedingt eine Leistungsdiagnostik. Super, wenn das jemand also sagt, der ein Unternehmen hat, was Geld verdient mit Leistungsdiagnostik, ne? Spitzengeschäftsmann, sag ich mal. Vermarktungstechnisch eine Eins. Aber das sehe ich halt auch wirklich so, weil ich einfach finde, auch da gilt es halt irgendwie, ganz offen und ehrlich die Sache anzugehen und zu sagen, ja, nee, sorry, jetzt bitte auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. So, also du brauchst keine Leistungsdiagnostik, wenn du das Ding finishen willst unbedingt. Deswegen brauchst du auch keinen Super Sapiens Glukosemonitor und musst wahrscheinlich auch keinen was weiß ich was machen, sondern da geht's dann um Kontinuität im Training. Da reicht vielleicht auch das Frage-Antwort-Spiel dann aus. Vielleicht hast du dann noch eine Möglichkeit, das Training sinnvoll zu steuern mit dem Leistungsmesser. Das wäre so das Nächste, wo ich sagen würde, ja, das kann dann Sinn machen. Sobald halt eine Leistungsambition da reinkommt, die über das hinausgeht, würde ich immer sagen, sind so physiologische Kennzahlen auf jeden Fall was dir ja nicht nur hilft, um den Status quo zu ermitteln, das ist ja schön und gut, aber die Frage ist ja, wie bringst du den Athlet zum Limit? Ich bleib jetzt dabei. Das heißt ja auch physiologisch, was willst du erreichen? Also er oder sie hat jetzt gerade eine Sauerstoff, machen wir mal sie wieder, hat jetzt eine Sauerstoffnahme von 45 Millilitern. Ich weiß aber, dass die für eine 1:32 hinten drauf schon 60 Milliliter braucht. Da stellt sich schon die Frage, hat sie das Potenzial? Und auch das kannst du ja über den Weg hinweg bis zum Wettkampftag irgendwie überprüfen und immer wieder für dich evaluieren. Hat das jetzt mit dem Training gerade funktioniert? Passt sich die Sauerstoffnahme an, wenn ich hier mich meiner Tools aus meinem Topf bediene, ja oder nein? Und deswegen würde ich das, also wie gesagt, das als groben Abriss jetzt so sehen.
Alles, was du gesagt hast, das zeigt ja, dass es nicht ausreicht, wenn am Ende dieses Frage-Antwort-Spiels, wenn da einfach eine Stundenanzahl rauskommt, also wenn ich dann am Ende des Gesprächs weiß, ja, okay, ich habe so und so viel Arbeit in der Woche, so und so viel andere Verpflichtungen, ich habe circa 10 Stunden Zeit zum Trainieren, also baller ich die voll.
Ja, und wenn du, also das ist ja immer genau die Geschichte, das passiert ja, Mario, korrigiere mich bitte, wenn ich gleich falsch bin, aber das passiert bei jedem Age-Grouper. Der Age-Grouper geht hin und überlegt sich, okay, was ist die maximale Anzahl, die ich irgendwie, inklusive dreimal noch eine halbe Stunde Mittagspause gerechnet, so ungefähr, irgendwie mit Training verpacken kann und sagt dann am Ende, und ich sage schon grundsätzlich immer, überleg dir bitte, was ist die durchschnittliche Trainingsdauer, also das ist schon eine gute Frage, finde ich. Und wenn es am Ende, also das, ehrlich gesagt, ist das nicht für einen Trainingsplan eine gute Frage, sondern für die Einschätzung der Persönlichkeit gegenüber. Also ist das jemand, der halt sagt so, 6 Stunden, mehr will ich nicht, traue ich mir nicht zu, weil? Oder ist das jemand, der sagt, nee, auf jeden Fall 15, so, ja, ne? Und na klar kann ich morgens um 4.30 Uhr immer starten, 2 Stunden auf die Rolle, gar kein Problem. Sondern weißt du halt schon ganz gut Bescheid, wen du da vor dir hast, was trainingstechnisch erstmal egal ist, aber du kannst den Gegenüber deutlich besser einschätzen. So, und dann ergibt sich immer die Situation, dass die Frage schon ist, was ist die durchschnittliche Zahl? Weil da gibt es eine Riesendifferenz. Und der Age-Grouper geht grundsätzlich dann, oder nicht nur der Age-Grouper, sondern der Profi wahrscheinlich auch, ich will das jetzt gar nicht, irgendwie differenzieren, aber der Athlet selber geht meistens dann immer hin und überlegt sich, naja, da kann ich noch was abzwacken, da kann ich noch was abzwacken und da kann ich noch was abzwacken. Aber die Realität sieht ja anders aus. Die Realität ist ja, wenn du dir überlegst, dass du in einer normalen Woche bei Superwetter, bei einer normalen Arbeitswoche ohne Kindergeburtstage und Kommunionsfeier und so weiter und so fort irgendwie 15 Stunden trainieren kannst, dann ist das nicht der Durchschnitt. Dann ist der Durchschnitt vielleicht 10 Stunden oder maximal 12, aber nicht 15. So, und deswegen ist halt, also Stundenanzahl ja eh irgendwas, was ja, ich sag's jetzt mal hart, aber das gibt ja auch nicht der Athlet vor am Ende des Tages. Der Athlet schafft die Rahmenbedingungen und der grenzt dann für mich ungefähr ein, was ich mit dem machen kann. Und wenn der Athlet sagt, ich habe hier 15 Stunden, dann weiß ich, alles klar, da machen wir vielleicht 10 raus. Und wenn du die mal 3-4 Monate kontinuierlich trainiert hast, jetzt bleibe ich bei der Stundenanzahl, was wirklich egal ist, ne? Also Stunden Radtraining, Stunden Schwimmtraining, so, weiß ich nicht, Stunden Lauftraining würde ich jetzt sagen, okay, das ist zumindest anhand von Kilometern, ne? Laufen kommt vom Laufen und so. Da kann man ein bisschen was raus generieren, aber da würde ich dann auf jeden Fall, ich glaube, aus der Frage Antwort machst du deutlich mehr Persönlichkeitsbildung für dich und zeichnest da dir das Bild deines Sportlers gegenüber, als dass du jetzt irgendwie hingehen würdest als Coach und sagen würdest, okay, der hat 15 Stunden Zeit, dann trage ich dem jetzt 15 Stunden ein. So, weil da, ich meine, da hast du ja schon die ganze Zeit zur Regeneration, zur Anpassung und Co. nicht bedacht und hast auch nicht überlegt, wie zum einen der Inhalt des Trainings ist und zum anderen der Inhalt auch der sonstigen Belastung. Also ist ja auch die Frage, was hat denn der für einen Job? Also sagt er jetzt, dass er 15 Stunden Zeit hat, ist aber normalerweise irgendwie Garten- und Landschaftsbauer und muss 10 Stunden am Tag körperlich arbeiten? Oder hat er 15 Stunden Zeit, wenn der nebenher einen Bürojob hat mit 1,5 Stunden Mittagspause, wo der in Ruhe was essen kann? Ist ja ein Riesenunterschied.
Exakt. Und das ist der Grund, warum ich auch einen Fragebogen habe und im Fragebogen auch initial erfrage, was er für einen Beruf hat. Nicht, weil ich jetzt die Gehaltsklasse abchecken will oder so, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern einfach, weil man die Rahmenbedingungen festhalten muss. Und das, was Björn gesagt hat, dass die Stundenanzahl dann meistens viel zu optimistisch eingetragen wird, das geht meistens auch mit gewissen Berufsgruppen einher. Ich möchte jetzt aber keinen da jetzt irgendwie bashen oder in eine Schublade stecken, aber es ist definitiv so. Und wenn jetzt jemand einen Ironman machen möchte, dann die erste Frage von mir ist, weiß dein Partner Bescheid? Also hast du den Partner ins Boot geholt, weil das gibt immer irgendwann, auch wenn er am Anfang sagt, ja, ich trage das alles mit, irgendwann gibt's Gegenwind, das ist ganz normal. Und das muss man von vornherein dann irgendwie auch mal so ein bisschen klar umreißen, was es bedeutet, Ironman als Projekt anzugehen. Das ist eine. Das andere, was Björn auch gesagt hat, das Physiologische, klar, das muss man so ein bisschen auf dem Schirm haben, logischerweise, sonst macht's keinen Sinn, man muss ja irgendwie planen. Also Training beschreibt ja, man hat einen Startpunkt und definiert einen Endpunkt, der Endpunkt ist der Wettkampf. Und dann weiß man, okay, man hat jetzt ein paar Wochen oder ein paar Monate Zeit, um dann halt da die jeweiligen Stellschrauben zu drehen. Was ich immer gerne noch mache, ich bin stalkermäßig unterwegs. Das heißt, wenn jemand eine Anfrage stellt, ich google erstmal, was er für Ergebnisse gehabt hat. Und wenn sich dann so ein paar Muster, sag ich mal, in den einzelnen Splits widerspiegeln und man hat dann in dem Fragebogen auch mal eine Rückmeldung zu Bestzeiten, idealerweise mit Angabe der Jahreszahl, auch in den Standalone-Disziplinen, also mal ein Zehner oder ein Halbmarathon oder Marathon und sieht dann schon größere Abweichungen zu der Half-Ironman-Laufzeit oder zum Ironman-Marathon-Split. Und dann hat man schon mal so ein paar Dinge, wo man vielleicht schon mal so ein bisschen sich daran orientieren kann. Und oftmals ist es halt, es ist auch erschreckend, muss man echt sagen, dass sich viele Leute halt selbst das Ironman oder das Half-Ironman-Rennen kaputt machen, weil sie halt das Thema Nutrition gar nicht auf dem Schirm haben. Und wenn sich dann so ein Muster häuft, zum Beispiel, dass jemand halt, ich sag's mal ganz vulgär, hinten raus immer abkackt beim Laufen und er aber eigentlich von Haus aus ein guter Läufer ist, dann hast du ein relativ leichtes Spiel, dann weißt du entweder, dass das Radfahren zu schwach entwickelt, sprich, dann ist der Kohlenhydratverbrauch zu hoch und oder er hat auf jeden Fall ein Defizit in Sachen Energieaufnahme in Form von Gels oder Riegel oder Getränk. Und da hast du schon mal auf jeden Fall auch eine Richtung, wenn du sagst, okay, bisher fehlen vielleicht 10 Minuten bis zur 73 WM-Quali und dann hast du auf jeden Fall da schon mal eine ganz leichte Nummer, wo du sagst, okay, da kannst du mit einer kleinen Veränderung, die jetzt gar nicht vielleicht so in Richtung Training geschiftet ist, sondern wirklich eine Verhaltensveränderung, will ich es mal sagen, hast du dann schon relativ viel gewonnen. Und das muss man halt ein bisschen rausfinden. Das braucht am Anfang mit Sicherheit ein bisschen Hirnschmalz, ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass man auch weiß, wie man einen Athleten anfassen soll oder wo man ansetzen soll. Und wenn man ein bisschen Erfahrung damit hat, dann gibt's relativ schnell auch ein Bild. Also wenn mir jetzt ein Athlet einen Fragebogen zurückschickt und ich sage dann, okay, der Fragebogen ist die Basis für das Eingangsgespräch, dann sehe ich meistens schon auf den ersten Blick, woran es dann auch hapert. Das ist dann vielleicht so ein bisschen die Erfahrung auch, die man dann über die Jahre sammeln konnte. gibt viele, viele Dinge, die sich leider immer wieder häufen oder wieder gehäuft zeigen, sagen wir es mal so. Und da hat man dann als Trainer meistens leichtes Spiel, weil wenn man dann, sagen wir mal, 20-30% Volumen rausstreicht und Wissen um eine vernünftige Ernährungsstrategie im Wettkampf liefert oder auch im Training eine ordentliche Versorgung, weil das ist auch ein Thema, gerade Frauen, jetzt will ich nicht den Schuvi raushängen lassen, als vierfacher Vater von Mädchen schon mal gar nicht. Aber es ist bei Frauen wirklich oft zu sehen, dass sie sich einfach im Training nicht ausreichend versorgen mit Kohlenhydraten, weil sie immer vielleicht so ein bisschen im Schönheitsideal nachjagen, dass sie denken, oh, ich darf nichts essen, damit ich dünn bleibe oder so, aber dann hast du einfach schlechtere Trainingswirkung, Trainingsreize und eine schlechtere Leistungsentwicklung, schlechtere Regenerationszeiten, das sind alles Punkte, die dann auch abzufragen sind, gerade im Umgang mit Frauen, dass man da auch nochmal explizit in die Richtung auch nochmal guckt. Und wenn Frauen auch sagen, ich bin unzufrieden mit meinem Gewicht, dann, das gibt es bei Männern auch, also jetzt nicht Frauenbashing betreiben, Gottes Willen, aber es bei Frauen in meinen Augen vielleicht empirisch betrachtet ein bisschen gehäufter zu sehen, dass man dann in die Richtung nochmal guckt. Und dann hast du eigentlich schon relativ viele Punkte aus deinem oder viele Pfeile aus deinem Köcher geholt, die du abfeuern kannst, wenn es darum geht, einen Athleten nach vorne zu bringen.
Würdet ihr sagen, dass die Belastungstoleranz so ein bisschen genetisch determiniert ist? Also wenn wir mal von Laufumfängen explizit ausgehen, dass manche Athleten einfach mehr laufen können als andere und die da auch gar nicht hinkommen können?
Das sind verschiedene Faktoren. Das ist zum einen ganz klar Körpergewicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist mit Sicherheit auch Beweglichkeit. Also wenn jemand halt bocksteif ist und wird es schon meistens ein bisschen schwieriger, denke ich mal. Die Historie als Sportler, also wie lange der schon läuft, ist mit Sicherheit auch ein Thema. Der Untergrund, ob er mehr auf Asphalt laufen muss, ja, standortbedingt, ist ein Punkt. Aber mit Sicherheit auch ein Stück weit Genetik, das würde ich schon auch sagen. Oder einfach Belastungsverträglichkeit heißt es immer so. Und wenn man das als Talent auch definiert, und ich denke, das kann man auch. Einige sind halt einfach viel robuster als andere. Ich bezeichne die immer als Waldmenschen.
Die sind kommt richtig gut an, oder?
Ist positiv belegt. Also okay. Finde ich nicht negativ, sondern das ist denen wurscht. Die machen, du könntest denen wahrscheinlich 200 Laufkilometer eintragen und die würden das einfach abrobben. Die würden es einfach machen, ohne dass irgendwas passiert. Und dann gibt es Athleten, die sind ein bisschen empfänglicher für Verletzungen. Da musst du halt aufpassen, wenn die statt der 40 Laufkilometer 41 laufen, das sind Verletzte überspitzt dargestellt. Die gibt es schon auch. Und das Thema Athletik und Mobility-Training, ich glaube, gerade für diejenigen, die primär im Sitzen arbeiten, ist es absolut elementar, dass man in dem Bereich ein bisschen was macht. Also nicht unbedingt jetzt nur zur Leistungssteigerung, sondern in erster Linie zur Gesundheitserhaltung. Also wer den ganzen Tag sitzt, und Sitzen ist, braucht man nicht drüber reden, ist einfach scheiße. Der Mensch ist nicht gemacht zum Sitzen. Und gerade zur Hüftbeugerbeweglichkeit oder auch dann Sprunggelenkbeweglichkeit, nicht nur fürs Schwimmen, sondern insbesondere fürs Laufen, ist halt echt einfach super wichtig. Und klar, das muss auch noch im Rahmen bleiben, weil oftmals sieht man ja da, dass Athleten sich eine Dreiviertelstunde am Beckenrand warm machen und dann 2000 Meter schwimmen. Da stimmt die Verhältnismäßigkeit auch nicht mehr. Das muss schon im Rahmen bleiben. Aber das ist ein wichtiger Bestandteil. Und ich sage immer, jeden Tag gibt es irgendeine kleine Aufgabe in dem Bereich, ob das Athletik oder Mobility oder Faszientraining oder was für ein Bereich auch immer ist. Das gibt ja da wenig Evidenzen, sage ich mal, dass man mit einer der genannten Methoden irgendwie verletzungspräventiv arbeiten kann. Aber am Ende des Tages, irgendwie funktioniert es trotzdem. Ob das jetzt evidenzbasiert ist oder nicht, ist mir egal. Ich sehe es ja tagtäglich, dass die Sportler sich weniger verletzen. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie halt einfach weniger laufen als bei manch anderen Trainingskonzepten oder weniger intensiv laufen, kann natürlich auch sein. Aber das zumindest habe ich wenig Verletzungen produziert. Und für mich ganz wichtig für im Age-Group-Bereich, wenn jemand verletzungsanfällig gewesen ist, dann halt wirklich nur die Minimaldosis dessen als Umfang aufschreiben, was es braucht in meinen Augen, um 70,3 oder Ironman zu machen und keinen Kilometer zu viel. Weil wenn er schon eine Tendenz hat, immer wieder verletzt zu sein, dann ist jeder Kilometer zu viel Gefahr. Dann was habe ich davon, wenn er verletzt ist? Mir ist es wichtiger, dass er es bis zur Startlinie schafft. Und dann nehme ich vielleicht ein paar Kilometer weniger in Kauf oder vielleicht ein paar vermeintliche Prozentpunkte Leistungssteigerung weniger in Kauf. Sorge aber dafür, dass er noch Bock hat und dass er verletzungsfrei bleibt und dass er auch wirklich dann an der Startlinie überhaupt stehen kann. Das ist für mich, das hat für mich die absolut höchste Priorität. Und da ist es so, dass ich dann vielleicht eher sage, okay, man verlagert viel Training aufs Rad. Oder bei einigen, die anfällig sind, dann kann man auch mal überdenken, ob man auch mal ins Wasser geht, also sprich Aquajogging macht. Gibt weitaus spannendere Dinge, als Aquajogging zu machen im Leben, aber es hilft und der Zweck heiligt die Mittel. Und bei dem einen oder anderen muss man vielleicht mal so die Karte spielen, aber das versuche ich echt immer als Ultima Ratio dann auszupacken. Und gerne auch ein On-Off-Schema. Ein Tag laufen, ein Tag nicht laufen, ein Tag laufen, ein Tag nicht laufen. Mhm. Bei denjenigen, bei denen man weiß, oh, da ist ein bisschen so Anfälligkeit gegeben, dass sie einfach wirklich einen Tag orthopädisch Luft haben zwischendurch, um sich zu regenerieren. Und ich meine, Björn hat es ja auch immer wieder gesagt, wie wenig der Patrick laufen muss, um halt dann eine 2,36 zu realisieren. Ist mit Sicherheit auch eine super Ausnahme garantiert. Aber das Thema Laufumfang ist, glaube ich, einer der meistgemachten Fehler überhaupt. Ich habe auch Age-Group-Athleten gehabt, die mit 40, 50 Kilometer die Woche sub 3 gelaufen sind als Age-Grouper. Und aber man denkt immer, wenn jetzt ein Frodo 120 oder ein Andi Rehler 150 Kilometer, keine Ahnung, wie viele jetzt immer noch laufen, läuft, dass man da halt irgendwie dann... Genau. dass man dann 2/3 davon macht, also sprich 80 Kilometer laufen muss, um Super Ironman-Rennen zu haben, das ist, glaube ich, einfach falsch. Weil man eben mit jedem gelaufenen Kilometer einfach echt eine höhere orthopädisch kumulierte Last hat. Und für mich spielt im Ironman das Radfahren eine viel wichtigere Rolle, viel deutlicher, also deutlich zentralere Rolle, weil es einfach einen sehr hohen Einfluss auf die Wettkampfleistung hat. Und es bringt dir das, wenn du ein super Läufer bist, du kommst vom Rad und bist völlig im Arsch, sage ich mal ganz hart, dann kannst du noch so ein geiler Läufer sein, du wirst es nie ausspielen. Das heißt, du musst auch gut Radfahren können, der Stoffwechsel muss funktionieren, dass du da wirklich ökonomisch über die 180 Kilometer kommst oder über die 90 Kilometer kommst, dass du dann deine Lauffähigkeiten, die du hast, auch ein Stück weit noch ausspielen kannst. Und da ist halt so ein bisschen Blick der Hase im Pfeffer, denn das ist ja so ein bisschen auch an Stunden gekoppelt. Also Radfahren braucht halt einfach mehr Trainingszeit als das Laufen. Und der Flaschenhals ist bei vielen halt so ein bisschen das Thema Zeit. Und da muss man auch ganz klar sagen, wenn du eben keine gewisse Stundenanzahl pro Woche zur Verfügung hast für ein Ironman-Training, dann ist es die falsche Sportart. Dann musst du halt kleinere Brötchen backen, dann sollst du es nicht machen. Und das ist immer schwierig, wenn du dann Athleten hast, die wollen das unbedingt, aber die auf der anderen Seite können sie die Zeit nicht freischaufeln, weil Familie und Job das nicht zulassen. Und denen das zu erklären, dass sie dann vielleicht irgendwie doch kleinere Brötchen backen müssen, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber man muss es machen, finde ich, als Trainer mit Verantwortungsbewusstsein, weil sonst baust du vielleicht ein Luftschloss und dann funktioniert der Wettkampf nicht oder im schlimmsten Fall trägt der körperliche Schäden davon, sage ich mal ganz hart, also orthopädisch gesehen. Und dann, ja, dann ist es halt irgendwie, dann ist die Stimmung schlecht und das will ja auch keiner. Ist ja immer für die meisten ja auch Freizeitsport einfach.
Gibt es denn eine pauschale Empfehlung, wie viel Training ich für welches Ziel brauche?
Viel.
Möglichst viel. Ich glaube da immer, dass manche vertun sich da, ich bleibe noch mal ganz kurz bei dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit Mitteldistanz und Quali für eine WM. Ich bin total dabei, dass es natürlich sicherlich noch eine Unterscheidung gibt zwischen einer Langdistanz, vielleicht auch mit der gleichen Ambition jetzt gerade, und einer Mitteldistanz mit der gleichen Ambition. Aber für mich auch eine häufig falsche Annahme ist, dass wenn du nur noch, ich sag's mal so, eine Mitteldistanz machst, dass du viel weniger Trainingszeit dafür brauchst. Also finde ich es halt ein ganz, ganz großer Unfug, weil wenn du dir jetzt, also geh ganz simpel alleine physiologisch ran, die physiologischen Voraussetzungen für eine schnelle Mitteldistanz sind genau die gleichen wie für eine schnelle Langdistanz. Es gibt null Unterscheidung. Also du kannst nicht hingehen und sagen, naja, auf einer Mitteldistanz, da will ich aber einen schlechteren Fettstoffwechsel haben, weil das hilft mir da bestimmt so. Nee, passiert nicht. Genauso wenig willst du eine geringere Schwellenleistung haben, genauso wenig willst du einen höheren Kohlenhydratverbrauch haben und so weiter und so fort. So, von daher ist die Physiologie, die du für eine schnelle Langdistanz brauchst, genau die gleiche, wie du für eine schnelle Mitteldistanz brauchst. Und um eine bestmögliche physiologische Ausstattung zu haben, brauchst du halt auch entsprechend auch mal vielleicht vermehrtes Training. So, also da reicht es halt eben dann auch nicht, gegebenenfalls irgendwie sich 6 Stunden auf eine schnelle Mitteldistanz vorzubereiten. Und das finde ich ist zum Beispiel einer der ganz, ganz großen falschen Annahmen, die es häufig gibt, dass man da unterscheidet. Natürlich ist es so, und jetzt ist ja das ist ja so diese Nummer zwischen den Zeilen, ne? Jetzt ist so dieses Coaching zwischen den Zeilen. Klar würde ich jetzt auch sagen, naja, ich weiß nicht, ob ich für eine Mitteldistanz irgendwann mal 6 Stunden Radfahren muss oder 5 Stunden Radfahren muss. Klar kann man sich darüber streiten, so. Und ich, aber am Ende des Tages, naja, um eine bestmögliche Schwellenleistung, einen möglichst ausgeprägten Fettstoffwechsel zu haben, ja, da brauchst halt auch gewisse Umfänge auf dem Rad, da brauchst auch gewisse Umfänge beim Laufen und auch beim Schwimmen. Deswegen wirst du auch da nicht drum rumkommen, einen gewissen Standard in Abhängigkeit deiner Ambition natürlich zu haben, um diese Mitteldistanz schnell beenden zu können. So, wenn es jetzt auch da wieder vielleicht ums Ankommen geht, na klar, kannst du auf einer Langdistanz 16 Stunden brauchen und das kannst du vielleicht auch mit, weiß ich nicht, sag jetzt mal 10, 12 Stunden Training in der Woche erreichen, das kann alles klappen, alles fein, und für eine Mitteldistanz auf ähnlichem Niveau reichen dann vielleicht, ich sage jetzt pauschal, aber 7 bis 9 Stunden oder 8 Stunden oder keine Ahnung was im Mittel. Das geht wahrscheinlich schon. Jetzt mit Coaching zwischen den Zeilen meine ich sowas wie, wir könnten jetzt drüber reden, ob der 2-Stunden-Lauf im Training sein muss oder der 30-Kilometer-Lauf oder der 3-Stunden-Lauf, ne, so diese ganzen Mythen quasi, die da ranken. Aber das finde ich, also da bin ich mir sicher, dass da kein großer Unterschied liegt. Ich meine, es ist im Profisport genau das Gleiche, ne? Wenn du 73 Weltmeister werden willst, musst du das Gleiche dafür trainieren. Also hast vielleicht inhaltlich ein paar Unterschiede. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Grundschnelligkeit oder ein bisschen mehr Geschwindigkeit im Training oder sowas halt. Das mag alles sein. Und gerade auch beim Schwimmen vielleicht, weil vielleicht nochmal anders angeschwommen wird. Aber ich sag mal, zu 95% würde ich sagen, ist es quasi das Gleiche, was du da leisten musst, um dich für eine Mitteldistanz-Weltmeisterschaft zu qualifizieren oder die zu gewinnen und für eine Langdistanz-Weltmeisterschaft die zu gewinnen. Und ich denke halt beim, du hast ja gefragt nach Minimum-Training quasi, ne, oder was braucht man, um zu trainieren? Ich finde, Mario hat eben einen ganz wichtigen Punkt gesagt, wenn wir das nochmal aufgreifen können. Jetzt mache ich mal eine Langdistanz, weil es durchaus dann doch noch ein bisschen komplexer vielleicht auch ist, gerade so im Hinblick auf Ernährung und so weiter und so fort. Und du darfst ja nicht nur denken, dass Trainingszeit das ist, was dich zu einem Athleten macht, sondern es reicht nicht, Schwimmen, Radfahren und Laufen zu trainieren, um eine Langdistanz zu machen, sondern all diese Faktoren drumherum, ob es jetzt die Einstellung deines Umfelds ist, bis hin zu deinem Lebensstil, sage ich jetzt mal so pauschal, musst du dich ja zwangsläufig auf irgendeinem Level befinden, welches dich dazu bringen kann, diesen Ironman schnell zu finishen. Will heißen, natürlich musst du Zeit dafür aufwenden, Athletiktraining zu machen, Stabi-Training zu machen, Krafttraining zu machen, was auch immer was jetzt gerade, ne? Mobi-Training zu machen und Faszien auszurollen, keine Ahnung was. Alles notwendig. Genauso musst du aber auch Zeit darauf verwenden, dich vernünftig zu ernähren. Du kannst nicht hingehen und sagen, naja, ich mache das alles immer schön hektisch und achte kein Stück drauf, was ich in mich reinfutter und esse vielleicht nur Scheiße. Nein, du musst auch dafür sorgen, dass du genügend Zeit hast, um in Ruhe das Essen vorzubereiten und so weiter. Und das ist alles Zeit auf der Uhr, die ich finde, du mit einplanen musst, wenn du einen erfolgreichen Ironman finishen willst. Und das ist im Profisport genau das Gleiche wie für jeden Age-Grouper auch. Also es gibt da null Unterscheidungen, mit dem Riesenunterschied, dass der Profisportler für gewöhnlich nicht dieses lästige Arbeiten noch zwischendurch hat, ne? Sondern der Age-Grouper eigentlich vielleicht sogar noch das höhere Augenmerk darauf haben muss, weil der kann nicht sich mittags eine Stunde hinlegen zwischen 2 Trainingseinheiten. Ja. So, der muss morgens vor der Arbeit trainieren, dann muss der arbeiten, dann hat er eine Mittagspause, toi, 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 ne? Hoffentlich kann der da das Thema Ernährung sicherstellen, bevor der dann arbeitet und gegebenenfalls nochmal trainiert. So, der Profisportler kann erstmal schon mal morgens locker eine Stunde länger schlafen, hat also schon mal deutlich mehr Regenerationszeit auf der Uhr, kann sich dann in Ruhe Frühstück machen, was Gutes machen, was man nicht auf dem Weg essen muss und so weiter und so fort, was man dann in Ruhe verdauen kann, was man wirken lassen kann, was man dann im Training letztendlich umsetzt. Auch das Training bereitest du anders vor. Auch sowas wie, sage ich auch immer wieder, wenn eine Laufeinheit eine Stunde dauert, dann dauert das Training nicht eine Stunde, sondern dann musst du diesen Lauf entsprechend vorbereiten. Dann musst du dir einfach mal 10 Minuten gönnen, ja, wo du dich vielleicht locker einläufst, wo du dafür sorgst, dass du deine Schreibtischhaltung aus dir rausbekommst, wo du, was weiß ich, also jetzt bleiben wir so ein bisschen salopp, aber wo du irgendwas Deblockierendes machst, wo du deine Strukturen darauf vorbereitest, dass du jetzt gleich eine Stunde laufen gehen wirst und so weiter. Du musst vielleicht auch das Essen bedacht haben, weil du solltest das halt nicht nach einem 8-stündigen Arbeitstag dann quasi kohlenhydratfrei nüchtern laufen, in Anführungsstrichen. Und das sind also Geschichten, die dabei bedacht werden wollen. Und deswegen finde ich da ganz wichtig auch nochmal so, also es muss ja eines der, ich will jetzt nicht sagen Learning, also wir machen hier keine Lehrstunde, aber eines der wichtigen Fragen sein, die du dir selber stellst, so wie Mario das eben auch gesagt hat, ne? Erste Frage ist eigentlich ist dein Partner quasi fein damit? Ist der involviert? Weiß der Bescheid? Oder überraschst du den jetzt gleich mit einer tollen Reise, die du dir fürs nächste Jahr vorgenommen hast, zum Ironman nach, keine Ahnung was, Nordamerika irgendwo.
Tulsa.
Und unbedingt nach Oklahoma. Ja. Ja, Mario und ich total genossen den Urlaub da vor 4 Wochen. Einfach eine wunderschöne Stadt. Egal, ne? Und hast dann deinem Partner erklärt, so hier, wir machen jetzt mal den Jahresurlaub in Oklahoma, was sich weder für einen Jahresurlaub lohnt, noch dann ein Jahresurlaub wird, wenn du da einen Ironman machen willst und so weiter. Und genauso, finde ich, sind auch diese ganzen Rahmenbedingungen einfach extrem wichtig, dass die entsprechend vorbereitet sind. Profi-Triathlet, Beispiel, Verpflichtung zum Physiotherapeuten zu gehen. Also du musst das machen, einmal die Woche mindestens, besser zweimal. Und du musst dafür Zeit einplanen. Wenn du das nicht tust, ist das eine Sache, als würdest du als normaler Arbeitender nicht in der Lage sein, was weiß ich, deinen Laptop anzumachen oder sowas halt. Das sind Basics, die musst du einfach erfüllen. Und da geht kein Weg dran vorbei. Das ist genau wie dich vernünftig zu ernähren, wenig Alkohol bis kein Alkohol zu trinken. Solche Basics halt, ne? Und irgendwie dafür zu sorgen, dass du in der Lage bist, einen Mittagsschlaf zu machen, das musst du sicherstellen. Das gehört einfach, dass dein Berufsleben. Das musst du genauso machen wie alle anderen, wie die ganze andere arbeitende Bevölkerung auch für gewisse Basics halt sorgen müssen. Und so musst du das als Profi und auch, wie gesagt, in Anlehnung als Age Grouper genauso hinbekommen.
Mario, du hast in einem Gespräch mit mir gesagt, man muss wenn man sich überlegt, wie viel man trainieren kann und will, muss dieser Trainingsumfang so gestaltet sein, ohne dass die Ehe in die Brüche geht, ohne dass man nur noch 3 Stunden schläft in der Nacht und ohne dass sonst irgendwelche privaten Probleme auftreten. Das kann man, denke ich, so festhalten.
Ja, absolut, weil viele sind dann ja so eingespannt mit allem, mit dem Leben außerhalb vom Sport und dann, ja, ich muss noch schwimmen gehen. Wann kannst du denn schwimmen? Ja, morgens um 6 Uhr. Und wenn du aber um 1 Uhr ins Bett gehst und du halt dann 4 Stunden schläfst, weil du um 5 aufstehen musst, dann lass lieber schwimmen sein, weil es bringt in dem Fall überhaupt gar nichts. Lass es einfach weg. Und also das muss schon immer gesichert irgendwo sein, so wie ich auch im Gespräch gesagt habe, weil es bringt nichts, wenn du jedes Training immer nur so zwischen Tür und Angel irgendwo reinpresst und das, was Björn gesagt hat, dass man einfach auch mal kurz einen Puffer hat und sich auf das, was dann im Training auch kommt, so ein kleines bisschen gedanklich auch mal vorbereitet und sich damit auseinandersetzt, das ist ganz wichtig. Und dazu zählt auch, dass man den Trainingsplan dann, wenn der Trainer ihn dann geschickt hat, auch mal einmal gelesen hat, also vielleicht dann freitags gelesen hat für die kommende Woche, dass man weiß, auf was es zu achten gilt. Und es ist immer so, wenn ich dann höre, ja, oh, ich habe ja gedacht, mittwochs ist Schwimmen, jetzt habe ich aber gar keine Laufsachen dabei, weil ich ja von Schwimmen ausgegangen bin. Ist immer ein bisschen blöde, sag ich mal, also ein bisschen eine Planung. Man muss es schon planen, das klingt jetzt spießig oder so, aber Planung ist in dem Fall schon auch ein wichtiger Punkt. Planung bedeutet, dass man das Equipment zurechtlegt, dass das immer auch funktioniert. Ist immer ärgerlich, wenn man dann losfährt und dann ist dann der Wahoo oder der Garmin ist dann zufälligerweise gerade leer. Das ist immer ein Klassiker eigentlich, also für mich gehört das dazu, wenn ich vom Radfahren zurückkomme, werden die Trinkflaschen direkt ausgewaschen, dass sich da gar kein Schimmel entwickelt und auch das Device, also der Wahoo oder was auch immer, wird dann halt auch gleich wieder geladen, dass er fürs nächste Mal wieder einsatzbereit ist. Plus bei der Planung, ein ganz wichtiger Punkt und das ist für mich fast mittlerweile einer der meistgemachten Fehler, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ist die schlechte Versorgung mit Energie im Training. Das, was Björn angesprochen hat. Arbeitstag, dann wird mittags in der Kantine irgendwas schnell reingeschaufelt, dann wird weitergearbeitet. So, es ist 18 Uhr, fällt der Hammer und um 18:30 Uhr stehen, keine Ahnung, 15 mal 400 auf der Bahn an, ohne vorher noch was gegessen zu haben. Da brauche ich kein Prophet zu sein, dass die Einheit wehtut. Das ist dann klar, dass sie vielleicht gar nicht bis zum Ende durchgebracht wird, weil man einfach gar keine Energie mehr hat. Das ist auch klar. Also immer so ein bisschen auch danach gucken, was habe ich denn für eine Einheit auf dem Programm stehen? Ist es jetzt was Lockeres? In dem Fall, wenn ich jetzt 40 Minuten statt der 15 mal 400 laufen würde, 40 Minuten im Grundlagentempo, meinetwegen, da kann man es vielleicht noch halbwegs nüchtern oder dann auch Kohlenhydrat reduziert oder kohlenhydratfrei dann auch gestalten. Aber wenn es halt intensiv wird, dann müssen Kohlenhydrate rein. Und auch dann so das Thema im Training jetzt, wenn so 3-4 Stunden Einheiten draufstehen und man ist jetzt so 6-7 Wochen vom Ironman Frankfurt weg, dann finde ich, ist das Thema Fatmax-orientiertes Training absolut nicht mehr so richtig gewählt vom Zeitpunkt her, sondern da geht es einfach darum, dass ich möglichst schnell wieder regeneriere, weil der Trainingsumfang einfach sehr hoch ist und es oft und viel und dann auch intensiv trainiert wird. Und das Ziel ist einfach, nach jeder Trainingseinheit möglichst schnell wieder hergestellt zu sein für die nachfolgende Trainingseinheit. Und wenn ich halt jede Einheit ohne Kohlenhydrate verpflegt mache, und komme auf der allerletzten Rille heim, gucke über Kreuz und fall die Tür rein, weil ich so schwarz bin, weil mein Blutzucker so im Keller ist, dann habe ich eine deutlich verlängerte Regenerationszeit. Das ist dann eigentlich falsch. Das heißt, man muss dann schon ein bisschen Kohlenhydrate aufnehmen und Kohlenhydrate sind nicht böse, wie viele auch dann so denken. Klar, es gibt den Low-Carb-High-Fat-Ansatz, wie es der Jan van Berkel in Tulsa auch gezeigt hat, oder Samuel Hützler, der auch Low-Carb-High-Fat unterwegs ist, der Neunter geworden ist. Aber die essen schon Kohlenhydrate, dann, wenn es drauf ankommt. Das muss periodisiert sein und nicht einfach sagen, nee, Kohlenhydrate sind böse, ich esse das nicht im Training, weil dann nehme ich ja vielleicht auch sogar noch zu. Es ist falsch. Man braucht Kohlenhydrate zur Trainingsentwicklung, zur Trainingsreizwirksamkeit. Das kann Björn physiologisch viel besser erklären als ich. Ich denke einfach, dass man da wirklich auch Education liefern muss und Wissen einfach mitgeben muss, dass der Sportler auch weiß, wie er sich idealerweise auch verpflegt. Und komisch ist dann, wenn du dann nachfragst, warum denn die Trainingseinheit so schlecht gewesen ist, und dann heißt es halt, ja, ich habe keine Kohlenhydrate aufgenommen. Dann lieferst du das Wissen und dann arbeiten sie mit Kohlenhydraten, egal ob das jetzt ein Snickers von der Tanke ist oder Gel oder sonst irgendwas. Und dann lese ich im Kommentarfeld auf Today's Plan, ja geil, ging voll gut bis zum Ende. Dann denke ich mir, ja, denk doch mal drüber nach. Also du kannst ja auch nicht unbedingt mit dem Auto ohne Sprit fahren, das ist genau das Gleiche. Und das ist oftmals so ein bisschen ein Thema. Oder auch im Wettkampf, das auch nochmal abzuschließen, vor ein paar Jahren Sportler in Kraichgau im Rennen gehabt, der so auch so 1,35 laufen kann und wollte und dann 1,57 oder sowas gelaufen ist. Und wollte dann fünf Wochen später in Frankfurt starten. Wir müssen jetzt einen Laufblock machen. Wir müssen unbedingt noch bis Frankfurt einen Laufblock machen. Die Laufform stimmt nicht. Dann auf Rückfrage, wie hast du dich verpflegt? Kriegst du dann als Antwort zwei Gel beim Radfahren, 82 Kilo Brocken, also schon auch ein schwerer Athlet, zwei Gel beim Radfahren. Ah ja, klar, da musst du auch kein Rechenkünstler sein, dass das nicht funktionieren kann. Das ist auch ganz klar.
Education also reicht, wenn der halt nur eine halbe Stunde braucht für die 90 Kilometer, ne? Je nachdem, wie schnell der Rad fährt, dann kann es vielleicht noch, dann reicht es vielleicht für die T2 zumindest noch.
Genau, aber ja. Das war in dem Fall nicht der Fall. Und ja, das ist dann einfach echt ein bisschen blöd, zumal ich auch immer das Wissen liefere, sage ich, oder dann auch sage, ihr müsst euch darum kümmern, frühzeitig darum kümmern. Und ärgerlich wird es dann auch, wenn man dann hört, ja, was hast du denn für ein Gel genommen? Ach, ich war am Tag vorher auf der Messe und habe mir noch da irgendwas gekauft.
Jawohl, ja.
Und das ist der Klassiker. Die trainieren wirklich gut und reißen sich echt den Hintern auf jeden Tag und tun und machen und investieren Zeit, Geld, Nerven und opfern Freundschaften und Beziehungen und sonst was. Und dann scheitert es an so einer banalen Sache wie Energieaufnahme. Und das ist für mich extrem ärgerlich eigentlich. Und da echt erhobener Zeigefinger, macht euch frühzeitig Gedanken. Die Hörer, die das vielleicht jetzt irgendwie unser Geschwafel hören, unser Gespurbel, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und nicht unbedingt denken, man muss mit 40 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde einen Ironman machen. Das funktioniert leider auch nicht.
Ich finde, du hast gerade was total Gutes gesagt, nämlich das Wort Education, was irgendwie super passt. Ich sag ja immer salopp auch zum Thema Ernährung, ne? Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart. Je weniger Fehler du machst, desto besser wird das Ergebnis werden am Ende des Tages. Und Mario hat ja gerade genügend Fehler angesprochen. Und bei eben dieser Fehlervermeidungssportart hast du die Situation, du kannst als Coach niemals jeden Fehler selber vermeiden für den Athleten, sondern du musst den Athleten mitnehmen, glaube ich, und dem bestmöglich gewisse Dinge vermitteln, damit er die Fehler nicht macht. Also natürlich gibt so Basics, wo du einfach sagen musst, naja klar, trainingstechnisch bin ich jetzt als Coach sicherlich dafür verantwortlich, dass du da keine dummen Fehler machst im Training. Das ist natürlich völlig klar. So, wo es dann die Unterscheidung gibt zwischen auch dem, was Mario gerade sagte, ne, ich unterscheide immer zwischen, was ist physiologisches Training, also gerade jetzt auch beim Thema Kohlenhydrate und so weiter, was mache ich jetzt, um eine gewisse Anpassung zu erzeugen? Aber eine gewisse Anpassung muss ich nicht 4 Wochen vorm Wettkampf erzeugen, weil die kommt nicht mehr an bis zum Wettkampf, sondern da gehe ich ja hin und habe dann irgendwann so eine Phase, wo ich jetzt sage, okay, jetzt trainiere ich, um möglichst wenig Fehler dann auch im Wettkampf machen zu können. Also sowas wie, weiß ich nicht, ein Koppeltraining zum Beispiel hat nichts mit physiologischem Training zu tun. Das ist völlig wurscht, ob du jetzt gerade deine Kohlenhydratspeicher gesenkt hast, weil du vorher 2 Stunden Rad gefahren bist oder einfach, weil du weniger Kohlenhydrate gegessen hast. Der Koppellauf hat keinen physiologischen Hintergrund in der Hinsicht. Also na klar kann man jetzt hingehen und sagen, neuronal ist das wichtig für die Ansteuerung und den quasi Switch von Radfahren zu laufen. Ja, alles richtig. Aber ansonsten liefert der halbstündige Koppellauf nichts, was dir nicht auch so ein halbstündiger Lauf liefern könnte, wenn du deine Ernährung und so weiter und so fort daran anpasst. So, das ist also irgendwie eine Form von Training, die du tust, um was auch immer jetzt da gerade für vorzubereiten, machen wir es nicht zu tief, um dann wettkampf-ready zu sein.
Um die Tradition zu befriedigen.
Auch das manchmal, deswegen ja. Spar dir bitte das Multikoppeln. Entschuldigung, ich will jetzt hier das nicht sprengen, aber das ist auch so eine Sache. Na klar, wenn du jetzt hier ne Sprintdistanzler bist und so weiter, olympische Distanz, Ligastarter, ja, dann solltest du den Wechsel vernünftig hinkriegen. Dann kannst du auch Multikoppeln. Aber dann mach's bitte auch, und jetzt sind wir wieder bei Marios Sache gerade, dann mach's bitte auch mit Kohlenhydratversorgung. Niemand hat was davon, eine Rennsimulation zu machen und eines der wichtigsten Basics, nämlich die entsprechende Ernährung, zu vergessen. So, das ist halt einfach scheiße. Und so ist es ja in den anderen Disziplinen auch. Ne? Das ist das gleiche Spiel. Wenn du jetzt eine Einheit hast, die jetzt, sagen wir mal, zeitlich gebunden 6 Wochen vor dem Wettkampf ist, und das ist eines deiner letzten Wochenenden, die du hochvoluminös gestaltest, wo du viele Dinge machst, die schon so dich auf den Wettkampf vorbereiten, wo du vielleicht auch mal einen Koppellauf machst und so weiter und so fort, ja, dann sorg bitte dafür, dass du auch ganz viel in Anlehnung an einen möglichen Wettkampf so gestaltest. Also verpfleg dich natürlich. Also welche Erkenntnis soll ich denn gewinnen aus einem 1,5-stündigen Koppellauf nach einer 3,5-stündigen Radeinheit, bei der ich morgens das letzte Mal was gefrühstückt habe? Also was bringt es mir? Der Lauf wird scheiße werden. So, dann hast du weder eine Erkenntnis für irgendwelche Verpflegungsstrategien, geschweige denn mental ist es ja eine Bankrotterklärung. So, da geht ja keiner raus und denkt sich, mega geil, hier schön 1,5 Stunden auf der letzten Rille rumgekrochen, aber im Wettkampf, da wird's mit Sicherheit zünden, ne, ganz klar. So, das macht ja niemand. Und deswegen gibt's da, wie gesagt, immer das, ja?
Sorry, das unterbrecht, das denkst du, dass das niemand macht?
Ja, also ich halte es nicht für klug, das so zu machen. Also wenn du da ein Training machen willst, was ja dich ein Stück weit in Richtung des Wettkampfs bringt. Und quasi, wenn du dir, also ich erkläre das den Athleten immer so, ne, du hast das Ziel, einen zum Beispiel jetzt Ironman zu machen in zeitlich X oder du willst irgendwas gewinnen. So, dann gibt's rundherum ganz viele Fragezeichen, die du beantworten willst. Ne? Also angefangen von welche Laufräder fahre ich, wie muss ich vorher trainieren, wie sollte mein Fettstoffwechsel sein, bis hin zu welches Gel muss ich essen und keine Ahnung, wie sieht mein Vorabendprogramm vom Ironman aus, um gut schlafen zu können zum Beispiel. So, und das ist ja hochkomplex, deswegen ja Fehlervermeidung. Und dann hast du ja aber die Frage, naja, was willst du denn aus einem 1,5-stündigen Koppellauf generieren? Also du willst ja vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass dem Athleten eine gewisse Form von Selbstvertrauen hinterher zusteht, wenn er da rausgeht. Das machst du ja nicht, um zu sagen, naja, physiologisch ist das aber ein mega Trick, vorher Rad zu fahren, weil da gibt's irgendeine Anpassung, die ganz anders ist als sonst. Nee, ist nicht da. Also gibt's einfach nicht. Von daher hast du ja irgendeinen anderen Grund, warum du das machst. So, und wenn du jetzt damit Selbstvertrauen zum Beispiel rausgehen willst, ja, dann musst du dafür sorgen, dass du dich halt vorher vernünftig ernährt hast. Das ist jetzt vielleicht nicht nötig bei 1,5 Stunden Radfahren und 1/2 Stunde koppeln. So, da brauchst du es vielleicht nicht. Da reicht vielleicht auch das Frühstück. Aber wenn du einen 1,5-stündigen Koppellauf machen willst, was ja, also jetzt mal quasi aus dem Nähkästchen auch geplaudert, aber was so das höchste der Gefühle ist, auf eine, ich versuch's mal zu umschreiben, so eine 3,5-4-stündige Radeinheit, was ich jemals für einen Tag als Gesamtbelastung aufschreiben würde in den Trainingsplan. Jetzt immer noch die Frage, wie der Gesamtkontext aussieht, ne, wie die Tage davor sind. Deswegen gibt's ja auch nicht die tolle eine Einheit, sondern immer die Frage danach, wie sieht eigentlich das Wochenende aus oder der Block oder wie auch immer. Also immer bitte im Kontext betrachten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende hast du da deine Fehlervermeidungsstrategie. Und dafür muss diese Education ein Stück weit sein, weil der Athlet muss auch in der Lage sein, das Ganze zu verstehen, was natürlich auch klar am Coach liegt, ihn dann mitzunehmen. Ne? Kommunikation ist das Stichwort. Und dann aber auch in gewissen Situationen, wo der Coach einfach nicht helfen kann, seine Lösungen dafür finden. Ich habe ein ganz tolles Beispiel, das war vielleicht einer meiner größten Erfolge dieses Jahr, hört sich jetzt doof an, aber das meine ich todernst. Ich habe mit Patrick auch ganz viel über das Thema Wettkampfernährung gesprochen und wir sind das sehr häufig durchgegangen und ich habe immer wieder erklärt, die Menge Kohlenhydrate beim Radfahren so, beim Laufen so, wenn du die aufnimmst, kannst du dir bei der Leistung überlegen, dass du so viel verbrauchst. Wenn das der Fall ist, dann ist dein Speicher ungefähr so ausgestaltet, der sollte nicht leer sein, wenn du in der zweiten Wechselzone bist, deswegen führst du so viel zu. Thema Koffein, Thema Flüssigkeit und so weiter. Durchaus versucht, ihn bestmöglich mitzunehmen. Und wir hatten in Tools eine Situation, wo wir vorher, es gab halt keinen strikten Plan, also keinen Plan, wo jetzt ganz genau die Regel war, du hast eine Aeroflasche und da sind 15 Gels drin und das Einzige, was du tun musst, ist diese Aeroflasche leer zu machen. Nicht zuletzt auch, weil klar war, in Tulsa droht die Gefahr, dass du deine Aeroflasche verlierst. Deswegen brauchst du alleine schon mal infrastrukturell einen Plan B. Also du musst die Möglichkeit haben, dass wenn du in der fünften Kurve bei kraterartigen Schlaglöchern deine Flasche verlierst, dass du halt auf eine andere Flasche setzen kannst, die dir zumindest mal eine Stunde oder anderthalb weiterhilft, sodass du ganz entspannt die nächsten ein, zwei Verpflegungsstationen mitnehmen kannst. So. Und genau das, also ist jetzt nicht passiert, toi, 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 er hat die Flasche nicht verloren, aber er hatte hinten eine Flasche dran, wo wirklich eine hochdosierte Kohlenhydratmischung drin war, wo er dann selber die am Anfang getrunken hat und ich auch gesagt habe, achte drauf, wie du das Wasser verträgst, also das beim Schwimmen, ne, also den dreckigen See und so weiter und guck, dass wenn du dann die Situation hast, dass du es irgendwann im Magen merkst, dass du vielleicht auch mal kurz 20, 30 Minuten nur auf Wasser sitzt, also finde die Lösung selber für Magengrummeln und denke nicht, okay, der Coach hat gesagt 90 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde, also hau ich jetzt drauf, weil das funktioniert halt nicht und genau das ist dann passiert, also ein bisschen Magengrummeln gehabt und die Antwort selber gefunden, dann mit Wasser nachzuhelfen, um dann im weiteren Verlauf sowohl Flasche hinten als auch Aeroflasche leer zu machen, nicht einmal an die Verpflegungsstation zu müssen und durchaus immer noch genug Energie zu haben für einen schnellen Marathon. Und das fand ich total geil. Das war eines der schönsten Sachen, die ich aus Nordamerika mitgenommen habe, weil ich gedacht habe, okay, cool, das hat geklappt. Das habe ich augenscheinlich auch ganz okay erklärt, weil er hat da direkt eine Antwort drauf gefunden. Und ja, das war super. Und das ist genau das, was ich meine, wo du nicht im Rennen drauf einwirken kannst und der Athlet dir zuschreit, ich habe Magengrummeln, ich habe jetzt gerade irgendwie aus der Flasche drei Viertel getrunken und die Verpflegungsstation kommt in 30 Kilometern, was soll ich tun? Ja, nee, so funktioniert eine Kommunikation, kann im Rennen so nicht funktionieren. Und ja, das fand ich toll, weil das war so augenscheinlich auch eine kleine Auszeichnung, dass ich irgendwas richtig gemacht habe vorher und habe mich da über diese kleine Sache auf jeden Fall extrem gefreut, weil das ja auch so ein bisschen sinnbildlich ist, ne, für genau das. Fehler vermeiden, Education, den Athleten mitnehmen, das kommunizieren und dann dafür sorgen, dass er selber auch mal eine Antwort findet. Und das ist ja in vielen Sachen so. Das ist ja, du willst ja auch die dummen Fehler nicht machen. Du willst ja auch, dass der Athlet versteht, dass er nicht am Tag, am Abend vorher nochmal mit dem Neo ins Wasser geht, um nächsten Morgen festzustellen, wie scheiße es ist, den anzuziehen, wenn er noch nass ist. So, also wirklich Basics, wo du ja auch sagst, ja, bitte nicht zwei Tage vorher Sushi essen. So, das sind natürlich dann Sachen, wo man, das kannst du auch nicht alles vorher, kannst das nicht alles in den Fahrplan packen. Aber da zum Beispiel finde ich es auch immer ganz hervorragend, je näher du dran bist, desto einfacher wird das ja auch. Also, desto mehr kriegst du das ja mit. Also beim, in Beispiel jetzt wieder Tools, und das ist der große Vorteil des Profisports, dass du dir das vielleicht auch erlauben kannst, mehr, also näher dran zu sein. Das kannst du natürlich nicht für 20 Age-Grouper machen beim gleichen Rennen. Mit denen kannst du nicht allen zusammen essen gehen jeden Abend. Das klappt nicht. Dann ist halt noch mehr Education, die eigentlich nötig ist, weil in Tools kann ich einkaufen und kann sagen, hier, ne,
ja,
wir gehen jetzt zusammen einkaufen, kaufen jetzt das, was du magst und was uns passt und was taugt und was Sinn macht. Und dann passt das und dann kann auch nichts schief gehen und so weiter. Ne? Und deswegen finde ich dieses Wort Education, was Mario gerade gesagt hat, super, super wichtig.
Ich beschreibe es, also erstens mal bin ich sehr enttäuscht, dass das Schönste war, was du aus Amerika mitgenommen hast. Ich habe gedacht, unser Abend
Entschuldigung.
War schöner, der Spaß beiseite. Ich beschreibe es immer mit einem Baum. Der Baum des Erfolgs nenne ich das immer. Das heißt, eigentlich hast du so die Wurzeln, das ist das Wissen oder das Verhalten, eine Verhaltensänderung oder auch eine Entscheidungshilfe für die Athleten, das sind die Wurzeln. Und dann kommt das Training on top, das ist der Stamm. Und dann oben die Baumkrone, sprich die Früchte oben, das ist dann der Erfolg. Also ich sehe mich eher in der Rolle als Entscheidungsratgeber und weniger als diktatorischer Trainingsplan-Lieferant, sondern wirklich. Ich versuche immer wieder auch zu sensibilisieren dafür, weil ich der Meinung bin, wenn ein Athlet weiß, was er macht, dann resultiert das immer in einem höheren Bewusstsein darum und dieses Bewusstsein führt automatisch immer zu besseren Leistungen. Also dieser Wissenstransfer, um halt auch die Fehlervermeidung, was Björn vorhin auch angesprochen hat, dann auch zu gewährleisten, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es gibt natürlich Athleten, das ist denen, ich sag's mal ganz hart, scheißegal. Den kannst du erzählen, das geht links rein, rechts raus. Die sagen einfach, mach, schreib mir auf, ich mach einfach. Die sind halt völlig hörig, sag ich mal, oder sind auch unreflektiert und machen sich halt keine Gedanken darüber, dass sie vielleicht auch das, was Björn gesagt hat, außerhalb von dem Training wirklich auch Athlet sein müssen im Alltag, ob das die Stunde Schlaf mehr ist oder das die Versorgung. Es wird immer so ein bisschen pathetisch dargestellt, dass Triathlon oder Ironman einen Lifestyle darstellt. Es ist es aber leider so. Also Lifestyle heißt jetzt nicht für mich, dass ich mit einem Ironman M-Dot-Visor durch die Gegend laufe, sondern oder Compression Calves im Supermarkt anhab, sondern dass wirklich, dass man halt 24 Stunden am Tag eigentlich Athlet ist. Und das ist ein wichtiger Punkt. Oftmals kommt die Frage, was soll ich denn machen? Ich bin kurz vor der Kona-Quali, was kann ich denn machen? Das sage ich, mach so weit und schlaf eine Stunde länger. Nur als Beispiel, wenn ich das als Fehler in irgendeiner Form identifiziere.
Also ist oftmals, wo hast du das Ironman-Logo tätowiert? Auch auf der Wade, oder?
Habe ich dir doch an dem Freitagabend in dem Pub gezeigt.
Okay, ja, jetzt wird's. Jetzt, Anna, jetzt musst du. Toi, 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 ne? Ob du das nochmal in die richtige Bahn lenkst jetzt hier.
Ich glaube, ich kriege das durch. Gut. Wir schneiden auf jeden Fall nichts raus, das kann ich an der Stelle schon mal sagen.
Sehr gut.
Ich finde es ganz spannend. Wir sind ein bisschen vom Training als solches weggekommen, aber das ist ja eigentlich bezeichnend, dass das Training an sich, also das körperliche Training, dass das nicht der einzige Punkt ist, der mich ans Limit bringt, sondern eben ganz, ganz viele Umweltfaktoren, die ich zu beachten habe. Regeneration an erster Stelle eigentlich. Und wenn das nicht stimmt, dann ja, kann ich noch so viel oder so wenig trainieren, dann wird es eben einfach nicht funktionieren.
Deswegen mag ich den Begriff, also ich will jetzt gar nichts gegen den Begriff Trainer sagen, aber deswegen sage ich auch immer wieder, Coaching ist nicht Trainingsplan schreiben. Ja. Also na klar, am Ende des Tages schreibe ich dir auch was auf und das ist auch irgendwie Teil des Ganzen. Aber wenn wir von dem drumherum, was wir jetzt hier gerade alles beschrieben haben, was alles zum Coaching dazugehört, nicht gewährleisten können, ja, dann ist auch scheißegal, was ich dir in deinen Trainingsplan schreibe. Also dann hat es auch einfach keine Wertigkeit. Und dann habe ich zwar formell möglicherweise den einzigen wirklich quantitativ erfassbare Leistung, die ich dir liefere, die habe ich dann geliefert. Also das ist ja immer so dieses Prinzip, ne? Also man kennt ja auch die Streitdiskussionen dazu, quasi wie der Coach jetzt gerade seinen Coaching-Service, sage ich jetzt auch mal vielleicht, gemacht hat. Und das merkt man immer auch dann, wenn ein Athlet vielleicht mal unzufrieden ist. Und auch da zum Beispiel finde ich es ganz wichtig, dass auch Athlet und Coach das gleiche Ansinnen haben. Also wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ey, ich will einfach nur ferngesteuert werden, ich mache das einfach nur für den Spaß, wettkampftechnisch mir auch egal, ja gut, dann kann ich dir auch einfach einen Trainingsplan schreiben und dir damit irgendwie so eine Art Bespaßung liefern. Das ist völlig fein. Aber bei dem Bestreben nach Erfolg muss das ein Coaching-Prozess sein und das ist nicht ein Schreiben von Trainingsplänen. Das sage ich halt immer wieder, dass das mit dem, also das macht ehrlich gesagt den kleinsten Teil für mich des Coachings aus. Also das ist so eine Sache, klar, das fasst das irgendwo ein Stück weit auch zusammen. Wir kommunizieren irgendwie ja auch über diesen Plan. Also jedes Feedback zum Beispiel finde ich immer besser, wenn ich das bekomme, in Anlehnung an einen Plan, den ich aufgeschrieben habe. Weil ich habe ja eine Idee bei dem Plan und denke mir, ah, okay, vermutlich wird er das so und so verkraften oder das wird sich für den so und so anfühlen. Und wenn das Feedback hinterher passt, ist es fein, dann sprechen wir eine Sprache. Wenn das Feedback nicht passt, muss ich überlegen, okay, woran hat es jetzt gelegen? Waren es äußere Faktoren? War der Plan dafür nicht der richtige und so weiter? Also es ist ja auch irgendeine Art Kommunikationsmodell, der Trainingsplan, ne? Oder Medium, wenn man so will, Kommunikationsmedium. Aber es geht nicht um, also hier, Coaching ist nicht Trainingsplan schreiben, sondern das ist halt all das, was wir hier gerade gesagt haben. Und das ist auch das, was wichtig ist. Also wenn es darum geht, irgendwie, wie man den Athleten in Anführungsstrichen ans Limit bekommt, das bekommst du. Es gibt nicht den Plan 1a, der funktioniert und mit dem man auf jeden Fall ans Limit kommt. Gäbe es den, ja, dann hätte schon weit vor Marius und meiner Zeit den irgendwer geschrieben wahrscheinlich. Und man könnte den copy-pasten. Und würde der bei jedem gleich funktionieren, ja, dann wären wir wahrscheinlich auch alle schnell auf der Ironman-Distanz oder so, keine Ahnung. Aber genau das ist ja nicht der Fall. Und deswegen glaube ich, ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was man auch immer wieder anmerken muss, dass das ist ein Coaching, das ist nicht, also deswegen sage ich das mittlerweile auch, so früh habe ich selber den Begriff Trainer benutzt und jetzt will ich das nicht, also es geht nicht um Denglisch oder Deutsch so ungefähr, ne, das ist mir wurscht, aber ich finde Coach und Coaching ist halt gerade auch in Zeit mittlerweile, wo das Coaching auch, ja, vielleicht auch in der Gesellschaft immer mehr Anerkennung findet. Es gibt ja nicht nur Coaching im Triathlon, sondern auch auf ganz, ganz vielen anderen Ebenen irgendeine Form von Coaching. Und ich finde, es trifft es eigentlich sehr gut. Und deswegen, ne, hat das nicht unbedingt immer was mit dem Training zu tun, sondern vor allen Dingen mit dem drumherum.
Vielleicht können wir abschließend doch noch so ein paar Learnings zusammenfassen, die wir heute erarbeitet haben, wie man sich selbst ans Limit bringt. Also, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst, ist wahrscheinlich fehl am Platz. Man muss sich realistisch selbst einschätzen können, wie viel ich trainieren kann, aber wie viel Zeit ich habe, auch gleichzeitig, um das vor- und nachzubereiten.
Und auch, finde ich, wenn ich das ergänzen darf, und auch dir selber klar machen, dass das, was du dir da vornimmst, keine Sache von einem halben Jahr ist. Wenn du einen Ironman sinnvoll finishen willst, ja, musst du diesen Lebensstil, ich mache es jetzt mal vollumfassend, all das, was dazugehört, bereit sein, das auch 2 oder 3 oder 4 Jahre zu machen. Und auch das darf ich als kleinen Kritikpunkt so ein bisschen hervorbringen, dass viele auch denken, ja, hier, Januar, ich habe gelesen hier Challenge Rot, das soll eine tolle Veranstaltung sein, also bereite ich mich mal 6 Monate darauf vor, finde ich, ist völliger Humbug. Also ist eine Sache, die nicht sinnvoll funktionieren kann, nicht mal für Leute, die wahnsinnig viel Vorerfahrung und so weiter immer mitbringen, sondern du musst, wenn du ans Limit kommen willst und jetzt nicht einfach nur die Ambition hast, dass du da ganz entspannt über einen Solarer Berg fährst und irgendwie noch nach 14 Stunden ins Ziel kommst, dann musst du einplanen, dass du diese Voraussetzungen, die du gerade genannt hast, Anna, und wo wir jetzt ja hier auch viel drüber gesprochen haben, dass du das auch nicht nur ein Jahr machst, sondern eher 2, 3 oder 4. Mhm.
Ja. Zweiter Punkt wäre das Laufen, denke ich, kann man auch festhalten, dass das ist, was mich am ehesten ans körperliche Limit bringen wird, in den meisten Fällen wahrscheinlich.
Ja, kann man natürlich auch nicht pauschal sagen, wenn jemand schon, keine Ahnung, 200 Jahre lang Marathon gelaufen ist, dann ist er vielleicht auch da ein bisschen robuster, aber mehrheitlich kann man es wahrscheinlich schon sagen.
Und da vielleicht auch immer noch mal, Mario hat das eben schön gesagt, auch da, als wir über Wochenkilometer und so weiter, als wir das kurz angerissen haben, die Frage ist ja, also auch da oder gerade vielleicht beim Laufen, ist ja das Zauberwort Kontinuität. Also frag dich, wie viele Kilometer du wirklich kontinuierlich laufen kannst, weil niemand hat was davon, so wie Marius eben passend gesagt hat, ne? Mit 40 Kilometer gehen, bei 41 bin ich verletzt. Ja, dann ist es aber völlig fein, wenn du kontinuierlich 35 Kilometer die Woche läufst. Und ganz ehrlich, es soll mal jeder in seinen Trainingsplan gucken oder in seine Trainingsdokumentation und soll mal für sich ausrechnen, wie in den letzten 52 Wochen die durchschnittliche, der durchschnittliche Laufkilometer pro Woche war. Und viele werden überrascht sein, dass da Wahrnehmung und Realität auch ganz weit auseinanderklaffen. Wenn du jetzt einen Athleten fragst, wie viel Kilometer er laufen kann, dann und er sagt, naja, so 60 kriege ich immer locker flockig hin, ja, dann ist der Durchschnitt meistens trotzdem nur 45, weil du immer wieder eine Phase hast, wo du hier ein Zipperlein hast, da ein Zipperlein hast, da vielleicht mal Urlaub hast und so weiter, eine Regenerationsphase, eine Zeit nach dem Wettkampf und so weiter und so fort. Und das ist halt immer das, also das finde ich beim, gerade im Speziellen beim Laufen, das Wichtige. Also, na klar, kann man jetzt hingehen und sagen, naja, ein Athlet, da reicht es vielleicht auch mit 60 Kilometern irgendwie, dass der einen schnellen Marathon laufen kann. Ja, funktioniert, aber wichtig ist halt, dass der die 40, 45 Kilometer auch kontinuierlich in der Woche läuft, dass der halt auch nie verletzt ist, weil sobald der verletzt ist, ja, dann guck dir mal die gelaufenen Wochenkilometer an, dann steht da vielleicht 2 Wochen keine Zahl, dann hast du nichts davon, wenn in den anderen beiden Wochen irgendwie 120 Kilometer gelaufen ist, weil der Durchschnitt sieht immer noch nicht geil aus, ne? Und am Ende, also blöde Aussage jetzt, aber am Ende ist es der Durchschnitt, der für die physiologische Anpassung sorgt, ne? Also die Kontinuität, nicht die Einmalwoche mit 120 Kilometern, sondern die 60 Kilometer im Schnitt, das ist das, was du haben willst. Und deswegen finde ich das ganz entscheidend wichtig, da auch da ganz realistisch an die Sache ranzugehen. Und so wie Marius sagt, lieber 10, 15, 20 Kilometer rauszunehmen. Gerade bei Leuten, die vielleicht aus dem Marathon kommen, die müssen auch erstmal verstehen, dass die für ihre schnellen Marathons unter 3 Stunden vielleicht sogar sonst gerne mal 50, 60 Kilometer die Woche gelaufen sind. Was ja für einen ambitionierten Marathonläufer ist es jetzt nicht viel so gefühlt, ne? Aber dann im Triathlon hinzugehen und zu sagen, naja, 35 reichen vielleicht auch oder 40 im Durchschnitt. Das Learning muss auch erstmal sich einstellen. Ne? Das ist manchmal gar nicht so einfach, das zu vermitteln.
Ich bin sehr stolz darauf, dass ich in 17 Jahren nie ein einziges Mal einen 3-Stunden-Lauf aufgeschrieben habe im Kontext Triathlon. Nie, habe ich nie gemacht. Mal in der reinen Marathon-Vorbereitung einmal und es ging in die Hose. Und seitdem auch da nicht mehr, weil es einfach echt, es ist
voll.
Schwachsinn. Es bringt nichts.
Voll. Es gibt gar keinen Sinn dahinter. Das müssen wir an anderer Stelle nochmal thematisieren. Ja. Mario und ich haben schon mal sehr lange darüber philosophiert bei der A-Trainer-Ausbildung letztes Jahr. Ich erinnere mich sehr an die Diskussion, weil das, ja, auch liebe Grüße an Dennis Sandig an der Stelle, weil das einfach eine fantastische Diskussion ist, wo auch so viel Coaching, Philosophie in Anführungsstrichen, was auch immer das ist, sich quasi widerspiegelt, was die Leute oder was Coaches für Ideen haben. Und das ist völlig wertfrei gemeint, ne? Also wenn jetzt jemand sagt, ey, mach das immer und es funktioniert immer geil, ja super, dann mach's weiter, dann funktioniert's. Wenn alle gesund bleiben und glücklich sind, dann ist es in Ordnung.
Podcast.
Ja, unbedingt. Den müssen wir nochmal machen irgendwann.
Ganz wichtige Message auch, haben wir vielleicht vergessen. Also wir beide sind natürlich jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das muss man jetzt auch ganz klar so sagen. Es gibt natürlich unterschiedliche Wege, die nach Rom führen können. Das heißt jetzt nicht, dass dass unsere Wege die einzig richtigen wären. Das ist ganz, ganz klar. Wenn sich da der ein oder andere Coach, der es vielleicht jetzt hört, oder Trainer auf den Schlips getreten fühlt mit manchen Sachen, dann sorry, dann ist es nicht böse gemeint. Wir können jetzt natürlich nur immer so berichten, wie wir das handhaben. Aber es hat jetzt keine Garantie, dass das immer so sein muss und auch für jeden immer so sein sollte.
Weswegen, wenn ich da nochmal anschließen darf, ich es auch wichtig fand, dass wir das mindestens zu zweit machen, weil auch wenn wir, würden wir unsere Trainingspläne nebeneinander legen, würden die wahrscheinlich oder garantiert unterschiedlich aussehen. Das ist bei uns bei Highsize intern, ist es genau das gleiche Spiel. Ich würde niemals einem Coach vorgeben, wie sein Trainingsplan auszusehen hat. Wichtig ist, dass sich alle bei so gewissen, sagen wir mal, Grundeinstellungen zum Coaching einig sind. Und das, also bei vielen Dingen, die wir gerade angesprochen haben, glaube ich, wird sich keiner dagegen wehren zu sagen, naja, eine Kommunikation zwischen Athlet und Coach ist irgendwie wichtig. So, also wer das jetzt anders sieht, okay, mag es auch geben, aber finde ich halt schon, ist eine wichtige Basis. Sich um die Lebensumstände zu kümmern, ist auch eine wichtige Basis. Athlet zu sein und nicht nur zu trainieren, auch eine wichtige Basis. Und das sind alles so Dinge, wo, wie das am Ende umgesetzt wird, ja, jedem selber überlassen, ganz klar. Natürlich gibt es da Unterschiede. Da wird es auch zwischen Mario und mir Unterschiede geben. Und da werden wir von 15 Highsize-Coaches irgendwie die Trainingspläne nebeneinander liegen, mit der gleichen Aufgabenstellung werden in irgendeiner Form 15 halbwegs unterschiedliche Pläne dabei rauskommen, weil viele Wege, wie Marius gesagt hat, nach Rom führen, auch bei der Erhöhung der VO2 Max. Natürlich kannst du das so und so und so machen. Und der Inhalt kannst du auch über drei verschiedene Wege dahin kommen. Und da wird es Unterschiede geben. Aber das ist ja auch fein so. Und am Ende des Tages darf man ja auch nicht denken, dass da der Trainingsplan irgendwas ist, was jetzt das Ganze konterkariert, sondern die Idee dahinter, hinter dem Coaching, darf die gleiche sein. Der Trainingsplan kann trotzdem anders aussehen. Das macht dich nicht zu einem schlechteren oder besseren Coach oder wie auch immer. Und klar natürlich auch, um Gottes Willen ist das nicht alles jetzt hier richtig, was wir sagen. Ist ja ganz viel ein Erfahrungsspiel halt auch irgendwie. Und das andere mögen andere Erfahrungen gemacht haben, was total fein ist.
Und ich denke auch, dass man sagen kann, dass ich gar nicht unbedingt an mein körperliches Limit kommen muss oder kommen sollte, sondern dass ich dann auf dem richtigen Weg bin, wenn ich die ganze Zeit denke, würde vielleicht noch ein bisschen was gehen.
An dein körperliches Limit musst du kommen, wenn du den Marathon hinten drauf in 2:36 laufen sollst. Das ist das, was wichtig ist. Und da ist die Frage, was brauchst du, um da hinzukommen, um das leisten zu können. Das heißt nicht, dass du das vorher 28 Mal im Training das Limit schon angekratzt haben sollst.
Ja.
Oder egal jetzt, also jetzt will ich das nicht nur auf Profisport beziehen, aber auch da, das Limit ist ja dann auch den Ironman in 13 Stunden zu finishen und zu sagen, ey, ich will das Ding hier durchlaufen am Ende. So, und ich will nicht Gefahr laufen, dass ich ab Kilometer 10 nur noch gehen muss und sowas halt. Auch das ist ja dann das körperliche Limit an diesem einen Tag. Aber das kannst du ja eigentlich auch nur mit einer sehr geringen Anzahl an Möglichkeiten in deinem Leben erreichen. Du kannst nicht jeden Tag ans Limit gehen. Wir brauchen das hier nicht polemisch darstellen und sagen, du musst jedes Trainingswochenende mal wieder hier an dein Limit gegangen sein. Was ein Blödsinn. Also das ist halt überhaupt nicht der Fall. Du sollst das am Wettkampftag machen, aber nicht irgendwie großartig davor oder danach dann.
Stark sein, wenn es drauf ankommt. Das ist mein Credo schon seit Jahren.
Genau. Das ist ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Ich danke euch sehr für eure Zeit. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank. Ja, liebe Grüße auch nach Hessen und so.
Ja, danke zurück in den hohen Norden und danke auch für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht. Können wir gerne jederzeit mal wiederholen.
Machen wir. Vielen Dank. Alle Grüße an alle da draußen auch.
Ja, Grüße. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer da einiges mitnehmen konnten, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Habt noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.